Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Felicia Ulrich, und zwar zu Hacks zur Eignungsdiagnostik im Azubi-Recruiting. Felicia Ulrich war zuerst bei Coca-Cola und bei der Deutschen Bank im Marketing, bis sie dann zum 100-jährigen Firmenjubiläum in das Familienunternehmen U-Form eingetreten ist, was sie nun in der vierten Generation leitet und was vor 128 Jahren als Druckerei begonnen hat und wahrscheinlich eines der, wenn nicht das älteste Unternehmen, zumindest das älteste mir bekannte Unternehmen in der ganzen HR-Branche ist, die ich so kenne. Felicia ist ein super neugieriger Mensch, wandert gerne und ist Mama von zwei Jungs, also passt super zu mir heute als Papa von zwei Mädels. Felicia, ich freue mich, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Mensch, sag mal, also 128 Jahre ist echt ja, also für eine Organisation irre, oder?
Ja, also 128 Jahre, ich bin froh, dass ich sozusagen die vierte Generation schon an die fünfte, die jetzt auch im Haus ist, übergeben darf, so langsam aber sicher, weil man sagt ja normalerweise so, die vierten, das sind die, die es niedermetzeln, und das haben wir erfreulicherweise nicht gemacht, sondern haben uns immer weiterentwickelt von der Druckerei heute bis zum digitalen Anbieter, ja auch für die Zwischenprüfung für die IHK haben wir den Sprung geschafft, sozusagen Tradition und Moderne zu vereinen.
Also ich kenne das mit der dritten Generation. Die erste baut es auf, ja, die zweite erhält es und die dritte bringt es durch. Also da bist du schon mit der vierten schon über die Statistik hinaus.
Einfach ja Glück gehabt. Mensch, da muss ich mir echt mal gar nicht so viel Mühe geben müssen an die Jahre.
Ja, nee, irre. Ja, Azubi-Recruiting.
Ja, mein absolutes Herzblutthema.
Das heißt, da kann ich dich nachts um drei zu wecken. Da bin ich mal gespannt.
Da kannst du mich nachts um drei zu wecken. Da halte ich die anderthalb Stunden Vortrag, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir machen ja auch seit jetzt, ich glaube, das 14. Mal Deutschlands größte doppelperspektivische Studie in dem Bereich. Und ich sage immer, wir haben, glaube ich, wirklich zu allen Themen irgendeine Form von Zahl und nicht nur eine Meinung.
Also Eignungsdiagnostik im Azubi-Recruiting. Warum brauchst du das?
Wir kennen das von Kunden, dass sich immer alle beschweren, wir kriegen nicht mehr genug geeignete Azubis. Mhm. Und das genug ist ein Marketingthema. Wenn du mehr Bewerbende bekommen willst, dann musst du halt ordentlich Gas geben und nach außen sichtbar werden. Aber da steckt ja auch noch dieses genug Geeignete drin. Und das ist ein eignungsdiagnostisches Thema. Und während alle sich Gedanken darüber machen, wie sie ihr Recruiting verbessern, Social Media machen, ist bei der Eignungsdiagnostik noch sehr viel Luft nach oben. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dahin zu gucken. Weil wenn ich ganz viel Wind mache und ich kriege zwar ganz viel Bewerbung, aber danach falsche Entscheidungen treffe, eben weil ich nicht eignungsdiagnostikrelevant entscheide, dann war die ganze Aufregung umsonst. Ne? Dann habe ich mir viel Mühe gemacht, dann habe ich viel Wind gemacht, aber ohne Erfolg. Und deshalb sind beide Seiten wichtig und die eine ist aber fällt immer so ein bisschen unter den Tisch.
Klar, also viel von den Falschen ist das Schlimmste, was hier passieren kann.
Ja, aber das ist ja genau, also das Besondere, also die Eignungsdiagnostik kann ja nur zwei Fehler. Du kannst nur zwei Fehler machen, was ja sehr schön ist, weil sonst kann man im Leben sehr viele Fehler machen. Und natürlich ist der schwerwiegendere Fehler, du stellst den Falschen ein, weil das ist der, den merken wir sofort. Der tut verhältnismäßig schnell weh und wir wissen alle, das gibt, selbst wenn du in der Probezeit noch entlassen kannst, gibt Unruhe, gibt, ich sag mal, Tränen, Schmerz und Schweiß. Aber der zweite Fehler ist eigentlich der, den wir häufiger machen. Und das Heimtückische ist, wir merken ihn nämlich nicht. Wir stellen den richtigen nicht ein. Das ist ja nicht so, also den falschen, das merkst du, ne? Mhm. Dann merkst du, es läuft nicht rund. Aber wenn du den richtigen nach Hause schickst, merkst du ja nie. Da kommt ja nicht einer nach 3 Jahren und sagt, du wolltest mich nicht haben. Und guck mal, jetzt hier stehe ich aber auch oben auf dem Treppchen. Sondern wir denken immer, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen, wir haben den richtigen weggeschickt. Und in Wirklichkeit treffen wir viele Entscheidungen auf Basis von Glaubenssätzen oder Vorurteilen und machen eben häufiger den sogenannten Beta-Fehler oder auch J.K. Rowling-Fehler genannt, weil deren Buch ist ja auch von 10 Verlagen abgelehnt worden, weil es nicht geeignet war für den Markt. Und das ist eben der Fehler, den wir häufiger machen. Das ist eigentlich auch der, wo wir mal ein bisschen mehr hingucken müssen.
Also wäre sozusagen dein erster Hack, Glaubenssätze über Bord werfen und objektiver, genauer hinschauen, oder?
Genau. Sich allein dieser Glaubenssätze mal bewusst zu werden. Was sind denn eigentlich meine Glaubenssätze? Wir haben alle Glaubenssätze, wir haben auch alle Vorurteile, weil sonst würde unser Gehirn die Menge an Informationen nicht verarbeiten. Und sich denen mal bewusst zu werden. Und wir haben in der aktuellen Studie auch mal so klassische Glaubenssätze aufgegriffen. Und mein Lieblingsglaubenssatz ist immer, der hat sich vorher nicht über den Beruf informiert. Deshalb ist der nicht geeignet, deshalb sage ich dem ab. Der kann der perfekte Zerspannungsmechaniker sein. Der kann alles haben, was ein Zerspannungsmechaniker braucht. Aber er hat sich vielleicht vorher nicht so genau über den Beruf informiert. Er möchte halt irgendwas Technisches machen. Und wenn wir ihm deshalb absagen, haben wir einem Kandidaten, der vielleicht super geeignet wäre, abgesagt, weil es eigentlich unser Glaubenssatz ist und nichts über Eignung aussagt. Mhm.
Dein zweitliebster Glaubenssatz?
Mein zweitliebster Glaubenssatz ist, der hat sich nicht über uns informiert. Und das ist das Gleiche, nur dass es bei über uns ist so ein verletztes Ego. Mhm. Der soll doch unbedingt zu uns kommen und der soll sich doch unbedingt für uns begeistern. Und wenn der sich nicht über uns informiert hat, dann ist sozusagen mein Ego verletzt. Und mein drittliebster Glaubenssatz, da haben wir ja schon drüber gesprochen, so ein bisschen in unserem Vorgespräch, sind die guten Noten im Fach Deutsch. Mhm. Weil ich bin Legasthenikerin. Und ich hatte eine 2+ in Deutsch, weil interpretieren, ne, auch wenn es Effi Briest war, konnte ich ganz gut. Ich hatte 21 Rechtschreibfehler in der ersten Spalte. Danach ging es ein bisschen besser, war ich nicht mehr so nervös. Also wenn man jetzt in die Stellenanzeige reinschreibt, gute Noten im Fach Deutsch, möchtest du jemanden, der deutsche Literatur gut interpretieren kann, weil das ist das, was die deutsche Note im Abitur aussagt, oder möchtest du wirklich jemanden, der die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht? Das ist ein erheblicher Unterschied. Und ganz häufig steht aber eben nur die guten Noten im Fach Deutsch. Und das sagt aber nichts über die dahinterliegende Eignung aus.
Also wir haben heute einen Full-Legastheniker-Podcast. Und ehrlich gesagt, der Jörg, unser Techniker hinten dran, ist auch Legastheniker. Also wir sind schon alle drei heute im Club. Ich glaube, wir haben es ganz gut durchs Leben geschafft, wenn ich das mal so sagen darf.
Wir können nicht fehlerfrei schreiben, aber immerhin gut reden.
Genau. Ja. Wie wird man sich denn seiner Glaubenssätze bewusst? Oder was wäre denn da dein Vorgehen überhaupt mal, da einen Prozess draus zu machen? Oder, ja.
Also mein erstes Vorgehen wäre, sich sozusagen ein gutes Anforderungsprofil zu erstellen. Und ich nehme da sehr gern ein Beispiel aus dem wahren Leben, weil das eigentlich fast jeder nachvollziehen kann. Stell dir vor, du, weiß ich nicht, hast eine Wohnung neu gebaut, gekauft, gemietet, was weiß ich auch immer. Und dann hast du so eine Nische drin von 3,40 Meter, hat der Architekt in den Plan eingezeichnet. So, jetzt möchtest du dafür ein Sofa kaufen. Würdest du einfach in den Plan gucken, sagen, 3,40 Meter, hat der Architekt gesagt, das stimmt mit Sicherheit, da gehe ich jetzt mal in das Möbelhaus meines Vertrauens und kaufe ein Sofa. Nein, würdest du nicht. Du würdest messen. Ja, und wenn ich messe, misst mein Mann nach, ne? Weil man weiß ja nie, ob die Frau das richtig gemacht hat. So, weil du eben weißt, ne, Architekten 3,40 Meter kann zwar sein, aber beim Mauern sah es dann vielleicht auch anders aus. Das heißt, als erstes messen wir und dann im Möbelhaus, ne, bei dem Schweden hängen überall auch so Maßbänder rum, damit du nochmal nachmessen kannst. Und wenn das Sofa käme und du hättest dich vermessen, würdest du ja auch nicht sagen, ach, ich hau mal eine Ecke aus dem Putz, sondern würdest sagen, okay, ich tausche das Sofa rum. So, was so im ersten Moment für jeden einleuchtend klingt, ne, hat ganz viel mit Eignungsdiagnostik zu tun. Weil wenn ich die Eignung feststellen will, muss ich einen Vergleichsmaßstab haben. Ne, ich muss ja wissen, sozusagen, ich habe einen Bewerber und den muss ich mit irgendwas vergleichen, um zu wissen, passt es oder nicht. So wie ich ein Metermaß habe, also das Meter bei meinem Sofa, brauche ich das Gleiche auch für den Bewerber. Weil wenn ich drei Bewerber untereinander vergleiche, dann habe ich vielleicht den, der noch am ehesten rechnen kann. Das heißt aber nicht, dass er rechnen kann. Das heißt, ich brauche als erstes mal ein ordentliches Anforderungsprofil. Und da haben wir zum Beispiel in der Studie rausgekriegt, dass es nur 51% der von uns befragten Unternehmen haben. 49 haben mehr so ein gutes Bauchgefühl, was aber eben kein gutes Bauchgefühl ist. Mhm. Und ich muss es auch schriftlich definieren, weil selbst wenn wir zwei jetzt über eine Eigenschaft reden, dann haben wir beide ein klares Bild im Kopf. Ja, also über Teamfähigkeit, das ist auch so eins meiner Lieblingsbuzzwörter. Wir haben beide ein klares Bild im Kopf. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die Bilder übereinstimmen. Mhm. Und deshalb muss ich sozusagen so ein schriftliches Anforderungsprofil erfassen und auch mit den entsprechenden Abteilungen, Fachabteilungen abstimmen und sogenannte Verhaltensanker bieten. Also woran messe ich denn Teamfähigkeit, um das wirklich zu erkennen? Und das ist so die absolute Grundlage, weil sonst habe ich ja überhaupt nichts, auf dessen Basis ich entscheiden kann. Und wie schon gesagt, das fehlt ja schon an ganz, ganz vielen Stellen. Mhm. Und wenn ich das dann habe, und das braucht ein bisschen Zeit, das ist einfach so, ne, weil ich mir genau überlegen muss, welche Anforderungen werden gestellt. Und mein alter Lehrmeister Harald Ackerschott hat immer gesagt, man kommt eigentlich mit 5 Eigenschaften, wenn man die mit Verhaltensanker beschreibt, kommt man klassischerweise hin, um eine Stelle zu beschreiben. Dann müssen diese Anforderungen aber auch verständlich in der Stellenanzeige stehen. Teamfähigkeit ist ein super Beispiel dafür, dass es eben nicht verständlich ist. Ja, weil das ist ein konstruierter Begriff. Es gibt keine einheitliche Definition und jeder behauptet, dass das sei. Also, ne, wenn du in so einer großen Veranstaltung, frage ich immer gern, wer von Ihnen ist teamfähig, dann geht außer meinen Händen, gehen alle Hände nach oben, ne, und jeder glaubt, er ist teamfähig. Ich sage, wer von mir Ihnen kann mir Teamfähigkeit definieren? Da geht dann keine Hand mehr hoch. Und dann muss das in der Stellenanzeige stehen. Dann muss ich also auch der Bewerber, wenn ich mich beschwere, dass ich nicht genug geeignete Bewerber bekomme, muss der Bewerber ja eine Chance haben zu wissen, wann ist er überhaupt geeignet. Und dafür brauche ich ein gutes Anforderungsprofil, worauf er das ableiten kann. Und dann brauche ich halt wissenschaftlich valide Verfahren, um sozusagen das Anforderungsprofil auch zu verifizieren oder in dem Fall dann das Bewerberprofil zu erkennen. Und das ist eben nicht mein Bauch. Mhm. Der ist nicht wissenschaftlich valide.
Also heißt, ersten Schritt sich klar werden, okay, was suche ich überhaupt? Ja. Und dann sozusagen mir das Tool suchen, das mich dabei unterstützt, das rauszufinden.
Mhm. Da ist die Wissenschaft sich verhältnismäßig einig, dass es eben auf der einen Seite valide Einstellungstests sind, also die auch das messen, was sie messen sollen, und in Kombination mit strukturierten Interviews oder strukturierten Probearbeiten. Mhm. Ja, wenn ich einfach nett mal ein Viertelstündchen mit dem Bewerber plauder über Gott und die Welt und Fußball, dann hat das nicht viel mit einem strukturierten Interview zu tun. Weil wir eben immer so vorurteilen, das ist ja, wenn du jemanden probearbeiten lässt und der an der Maschine ist Bayern-Fan und der Azubi ist auch Bayern-Fan, ne, dann sind die zwei sich ja schon mal von Anfang an grüner. Das heißt aber ja nicht, dass der wirklich geeigneter ist als der Schalke-Fan. Also ich sag's jetzt mal so platt. Und das heißt, auch da muss ich so gewisse Kriterien festlegen, woran ich dann eben mit einem Fragebogen erkennen kann, ist derjenige geeignet oder
so. Also strukturiertes Interview meinst du sozusagen eigentlich immer dieselben, muss nicht vielleicht die identische Frage, aber sozusagen die ähnliche Frage oder die ähnlichen Themenfelder abklopfend im Vorstellungsgespräch, um dann auch sozusagen eine, ja, Unterscheidung in den Antworten zum selben Thema zu bekommen.
Genau. Ich muss alle, das sagt die DIN auch sehr deutlich, es müssen sozusagen alle Bewerbenden die gleichen Chancen bekommen. Und damit ist ja die gleiche Chance, heißt irgendwie auch gleiche Fragen. Natürlich, also früher waren so hart strukturierte Interviews oder hat man wirklich so gnadenlos einen Fragebogen abgearbeitet. Heute sagt man, okay, vielleicht erstmal so zum Warmwerden ein bisschen nett plaudern, gerade für so einen jungen Menschen wie einen Azubi, der ja noch wenig Lebenserfahrung, Berufserfahrung hat, ist das ganz schön. Aber es müssen zumindest alle Fragen auch allen Bewerbern gestellt werden, damit ich einen realistischen Vergleich habe. Und ich brauche eigentlich auch einen Antwortbogen. Weil wenn du dich mit 5 Leuten unterhalten hast und sollst hinterher noch genau wissen, aus dem Kopf, ohne Notizen, wer was gesagt hat, ist das eigentlich so gut wie nicht möglich. Mhm.
Und zu dem Eignungsdiagnostiktest, was ist da deine Empfehlung? Wie finde ich da ein valides Verfahren?
Also ein valides Verfahren sind natürlich gut getestete Verfahren, nicht dieses, ich mache mal 5 Aufgaben und da wird das schon passen, ne, weil die ja gewissen, ich sag mal, Kriterien unterliegen müssen. Also sie müssen objektiv sein, sie müssen reliabel sein. Das heißt, wenn du einen Test mit einem Bewerber heute machst und in 2 Wochen muss ungefähr das gleiche Ergebnis rauskommen, ne? Also da dürfen nicht irgendwelche Effekte eintreten und es muss eben eine Vorhersagekraft haben. Also klassisches Beispiel für Dinge, die null Vorhersagekraft haben, die du jetzt vielleicht auch noch kennst, ist so der handgeschriebene Lebenslauf, hat der eine schöne Schrift oder nicht? Ja, das war ja zu unserer Zeit noch so. Das hat halt keine Vorhersagekraft. Und dann brauche ich eine Normstichprobe, die auch auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Es gibt durchaus nicht wenig Testverfahren, die zum Beispiel an Studierenden getestet werden. Also wird die Norm einem Studierenden erstellt. Wenn du das aber überträgst auf einen Beruf wie den Fachlagerist, also ein 2-jähriger Ausbildungsberuf, wo derjenige im Zweifelsfall kein Abitur hat und wahrscheinlich auch nicht unbedingt muttersprachlich Deutsch ist, dann passt das halt einfach nicht zusammen. So, das heißt, die Norm muss auch entsprechend zur Zielgruppe passen. Die Aufgaben müssen normal verteilt sein. Also es muss einfache Aufgaben geben, es muss schwere Aufgaben geben. Ne? Das ist immer so diese klassische, was hat der Sinus oder Cosinus-Kurve oder so. Ne? Dann wir achten persönlich darauf, dass die Sachen ein hohes Maß auch an Augenscheinvalidität haben, also damit auch der Bewerber versteht, warum muss ich das eigentlich können. Ja? Mhm. Es gibt ja so, wenn du einen Mechatroniker fragst, wer waren die letzten 5 Bundespräsidenten, dann darf der sich zu Recht fragen, hat das eigentlich irgendwas mit meinem Job zu tun zukünftig? Nee, hat's nicht, ist eine reine Wissensabfrage. Während er natürlich ein technisches und räumliches Vorstellungsvermögen braucht, ne? Wenn er irgendwas sozusagen Gewerbliches macht. Und die Aufgaben müssen auch für den Bewerber eigentlich so ein Gefühl vermitteln von, guck mal, ich verstehe auch, warum ich das lösen muss, weil das natürlich dann einfach auch die Bereitschaft erhöht, so einen Test zu machen.
Ja. Ich habe früher allen Azubis immer 3 Fragen gestellt.
Jetzt bin ich gespannt.
Die erste war, wenn ich dir 300 Euro gebe und hätte davon gerne 20% zurück. Wie viel sind das? Ich habe, glaube ich, jede Zahl zwischen 1 und 1500 schon gehört. Ja. Dann habe ich nach dem Bundespräsidenten, Bundespräsidentin sozusagen gefragt und nach Außen- oder Wirtschaftsminister. Aber ich habe es mir irgendwann abgewöhnt.
Ja, weil egal, also die erste Frage ist lustig, stand letztens im Supermarkt und da war irgendwas reduziert und die, weiß ich, 10, 12-jährige Tochter sagte, was, um wie viel ist das denn reduziert? Und die Mutter rechne mal selber und da kam auch sehr, es waren auch 20%, kamen sehr lustige Ergebnisse mal rum. Und aber das zweite und das dritte sind halt reine Wissensfragen und da ist immer die Frage, wie viel sagt das dann wirklich über die Eignung für den jeweiligen Job aus? Also hat er irgendwas mit Bundespräsidenten zu tun?
Nee, es ging mir, also natürlich ging mir um 2 Dinge. Übrigens, wir haben auch jemanden mal eingestellt, der einen Taschenrechner rauszog, ja, und sagte, ich habe Dyskalkulie, also ich kann mir Zahlen nicht vorstellen, das ist für mich total schwierig. Deshalb habe ich immer einen Taschenrechner dabei und schwupp war der Taschenrechner da und das Ergebnis auch. Fein. Ja? Genau. Also für mich auch 100% der richtigen Antwort, ja. Und nicht, weil die Antwort gestimmt hat, sondern weil ich weiß, wie ich mit Problemen umgehe, ja. Und das auch damit auch sozusagen offensiv umgehe. Ja, und das andere ging halt mir eigentlich darum, ist das jemand, der irgendwie sich ein bisschen informiert und in Anführungszeichen bildet, ja. Aber das war halt die Vor-TikTok-Ära.
Ja, also natürlich ist das immer schön. Also es gibt, und das ist halt, sind halt auch so Glaubenssätze. Natürlich möchten wir das immer, ne? Wir möchten, dass jemand gebildet, und das ist ja vielleicht für euren Job auch noch relevanter als für jemand, der in der Produktion zerspannt, sage ich jetzt mal so. Da mag es vielleicht auch nett sein, aber das hat mit seinem Job ganz, ganz wenig zu tun.
Ja, nee, wir haben natürlich schon immer auch Bürokauffrauen, Kaufmänner gesucht oder Veranstaltungskauffrau, Kaufmann. Also von daher natürlich ein anderes Berufsfeld auch, ja. Ja, Was hast du noch für uns noch für Hacks mitgebracht zum Thema Eignungsdiagnostik?
Also wie schon, ich würde mich als erstes wirklich auch mal, vielleicht wirklich mal mit der DIN beschäftigen. Wir haben so ein E-Paper, da haben wir das ein bisschen übersetzt, die DIN. Und sich auch Gedanken darüber machen, welche Dinge sind wirklich eignungsrelevant und welche Dinge sind vielleicht mehr nice to have oder entsprechen meinen Werten. Ich nehme da so gerne das Beispiel Paul. Ne? Also bei uns hat sich ein ITler beworben, ein IT-Azubi, der Lebenslauf, das spricht alles super für den, weil der betreut die Schul-Homepage, der hat den Test auch gut gemacht. Und jetzt laden wir Paul ein zu einer schülerfreundlichen Zeit von 9 Uhr. Und Paul kommt aber nicht um 9, der kommt um 9.30 Uhr. So. Und sagt auch, er hätte sich auch gemeldet, wenn er eine WhatsApp gehabt hätte, weil telefonieren tun die ja heute nicht mehr. Und er musste aber eben noch ein Sicherheitsupdate für die Schulhomepage fahren und das war jetzt ganz wichtig. Und was machen wir jetzt mit dem? Ja, pünktlich, ich bin ein super pünktlicher Mensch, ne? Pünktlichkeit ist ja auch so ein deutsches Gen, sage ich jetzt mal so. Die Frage ist aber, wie relevant ist Pünktlichkeit für den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung? Ja, mein Mann ist ITler, wenn du den fragen würdest, würde der sofort sagen, boah, super, der hat Verantwortung übernommen, Schul-Homepage abgedatet. Ja, hätte sich mal melden können, ne? Aber das ist mir eigentlich viel wichtiger. Und trotzdem ist das so immer so, Pünktlichkeit, das hätten wir gerne. Und da müssen wir uns auch klar darüber werden, was ist wirklich relevant? Was sagt wirklich was über die Eignung aus? Und was ist das, was wir irgendwie schön finden? Und wenn wir eben nicht mehr genug geeignete Bewerber finden, müssten wir uns von diesen Glaubenssätzen mal so als erstes trennen, ne, und ganz klar festlegen, das sind eignungsrelevante Merkmale. Das tut richtig weh und das Beispiel Paul tut auch immer richtig weh, ja, weil, wie schon gesagt, Pünktlichkeit ist so ein deutsches Gen. Und das ist so das Erste. Ist das, was ich da aufgeschrieben habe, wirklich eignungsrelevant? Ist die Vorauswahl, die ich mache, wirklich eignungsrelevant? Ich habe noch ein Beispiel aus Stellenanzeigen. In wie vielen Stellenanzeigen steht vollständige Bewerbung oder aussagekräftige Bewerbung? Was ist denn eine vollständige Bewerbung?
Ja,
und ab wann wird sie aussagekräftig?
Also viele Unternehmen, die ich kenne, haben das ja schon lange abgeschafft. Also da reden wir über WhatsApp-Bewerbung, One-Click-Bewerbung. Also
In der Ausbildung sieht die Welt aber noch anders aus, ne? Da wollen viele noch, also wir haben gefragt, nur 10% verzichten zum Beispiel auch auf sowas wie ein Anschreiben. Das Lebenslauf und Zeugnis haben immer noch eine ganz, ganz, ganz hohe Relevanz. Und das sind ja sozusagen Bestandteile für viele einer vollständigen Bewerbung. Man kann jetzt aber natürlich auch sagen, so wie du, brauche ich heute alles gar nicht mehr, ne? Mir reicht eigentlich, keine Ahnung, ein kurzer Dreizeiler und das Interesse und ein Zeugnis und dann lasse ich den Test machen, was auch eignungsrelevant sicher eine hohe Aussagekraft hat. Aber dieses vollständige Bewerbung, das weiß der andere weiß nie. Du hast ein Bild im Kopf, der andere hat aber kein Bild im Kopf. Der hat sein Bild im Kopf und du hast dein Bild im Kopf. Jetzt schreibst du vollständige Bewerbung rein, der schickt aber nicht das, was du für vollständig hältst und dann denkst du, Moment mal. Der hat ja nicht alles geschickt. Dabei wusste er überhaupt nicht, was du unter vollständig gemeint hast, weil er es nicht wissen konnte. Dann hättest du genau in die Stellenanzeige reinschreiben müssen, was du erwartest. Und damit hast du schon mal so den ersten negativen Kick gehabt. Ja, der hat ja nicht alles geschickt. Ne? Also auch das sind so Dinge, die man mal hinterfragen muss. Oder was sagt denn der Lebenslauf eines Schülers über dessen Eignung?
Das wollte ich gerade, also ich hatte es vor Augen im Sinne von, das ist ja sehr, eigentlich wollte ich sagen, der Lebenslauf eines Schülers ist sehr langweilig. Ja? Eigentlich interessiert mich ja nur, was er da drumherum gemacht. Ja? Also,
und das. Genau, aber das ist immer noch, wollen dann viele in dem, auch wenn da eine Lücke drin ist, um Gottes Willen, ja, wobei die ja heute durchaus Gap hier machen dürfen. Also meine durften das nicht, aber andere durften das schon und ähnliche Dinge. Und trotzdem sind da, oder ich hatte letztens einen, der sagte, ja, dann sehe ich ja schon mal an der Adresse aus, was für eine Gegend der kommt, ob das sozusagen ein gutes familiäres Umfeld ist oder nicht. Da habe ich gedacht, boah, super, das sind so klassische Vorurteile. Ganz bitterer Sorte, ist auch nicht AGG-konform, keine Frage. Ja, aber auch da sich überlegen, was brauche ich eigentlich, was wirklich eine relevante Aussage ist. Und dann kann ich meine Bewerbung schon mal sehr elegant niederdampfen an Dingen, die ich von den jungen Menschen erwarte. Mhm. Und dann
was
eben
denn
auch
deine Empfehlung? Was würdest du denn, was erwartest du denn noch oder was findest du denn am besten? Oder wie würdest du denn heute eine Bewerbung erwarten?
kurzes Formular, also so ein klassisches 60 Sekunden in 60 Sekunden auszufüllendes Formular. Und dann im nächsten Schritt eben, also wir haben einen Kunden, der hat das sehr elegant, also der hat so ein 60-Sekunden-Formular, lädt dann alle Bewerbende zu einem Test ein, der eben auch auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten ist. Also unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Verfahren. Und alle die sozusagen über die Hürde kommen, den Test bestehen, es geht gar nicht darum, die Besten in dem Test zu sein, ja, über die Hürde kommen, die bitten sie eben auch noch, die Bewerbungsunterlagen hochzuladen, damit sie hinterher vollständige Unterlagen haben.
Der Test ist ein Online-Test?
Der Test ist ein Online-Test, genau. Und haben dann ihren Anteil qualifizierten der Bewerbung um 25% steigern können. Einfach, weil sie ein schnelles, einfaches Verfahren haben, was du auch überall einsetzen kannst. Auf einer Messe oder ähnlichen Bereichen. Im Bus, auf dem Plakat, ne, so ein QR-Code mit dem Handy, das ist einfach gemacht. Viele machen dann einen QR-Code, verlinken aber auf ihr komplexes Bewerbermanagementsystem. Kein Mensch füllt mit dem Handy, schreibt mit dem Handy ein Anschreiben oder ähnliche Dinge. Und auf das alles kann man eignungsdiagnostisch durchaus verzichten. Weil du weißt ja sowieso nicht, wer es geschrieben hat.
Und im Zeitalter von KI schon dreimal nicht.
Nee, genau. Zu meiner Zeit hat das selbstverständlich der Papa alles Korrektur gelesen. Also war kein Rechtschreibfehler drin. Ne?
Genau.
Aber
wusstest du, dass das Elternhaus oder der Freundeskreis intakt ist? Ja,
ja, wusstest du ja noch nicht mal. Du weißt ja nicht, ob es der Papa war oder nicht. Ne? Das ist ja, irgendeiner meinte, ja, wenn er es mit KI gemacht hat, dann weiß ich ja wenigstens, er ist sozusagen innovativ unterwegs. Ich sage aber, das Gemeine ist, sie wissen ja nicht, steht ja nicht drunter. Also ich meine immer, man kann das lesen, ob das die KI geschrieben hat oder nicht. Ne? Aber es steht ja nicht drunter, erstellt mit der KI. Und insofern wissen wir ja nicht, ob derjenige innovativ ist oder nicht.
Okay, aber ja. Also wir machen das nicht so, ja, aber ich finde das sehr überlegenswert. Also im Azubi-Recruiting-Bereich vielleicht da wirklich so einen radikalen neuen Weg mal zu gehen. Also wäre für mich ein radikal, also für mich alten Mann, ja, ein radikal neuer Weg, ja. Aber finde ich gut.
Aber das ist so das, also weil du einfach auch diese Form der Bewerbung kannst du überall einsetzen. Ja, ich sag immer, wenn du eine Jobmesse besuchst, dann guck, dass die sich vor Ort bewerben können. Ja. Weil ich meine, warum macht ihr Messen, damit die Teilnehmer der Messen Leads generieren, oder? Das ist doch sozusagen eins der erklärten Ziele. Und auf Jobmessen gebe ich den Prospekt in die Hand, schicke die wieder weg und sage, ja, die melden sich schon. Das würde kein Anbieter machen. Oder wenn würden sich euch die Fußnägel hochrollen, wenn er da einen Anbieter hätte, der sagt, der gibt immer nur Prospekte raus und der Kunde meldet sich schon von alleine, würden wir nie machen. Aber bei Jobmessen machen wir sowas und das ist überhaupt nicht schlau. Und das ist jetzt ein kurzer Ausflug ins Azubi-Recruiting, aber auch da hilft eine einfache, schnelle Bewerbung, die ich vor Ort auf dem Handy machen kann, ungemein.
Wie finde ich den richtigen Test für meinen Ausbildungsgang sozusagen?
Also ich könnte jetzt natürlich sagen, bei uns, aber es gibt natürlich auch noch andere gute Anbieter. Ich würde immer darauf achten, ist es wirklich ein Verfahren, was auf die Zielgruppe normiert ist, was den wissenschaftlichen Kriterien standhält, was ja, auch eine moderne Anmutung hat. Ne? Also wir haben den eignungsdiagnostischen Part, aber wir haben natürlich auch den Marketing-Part. Und wenn der Test aussieht oder auch vom Wording oder von den Fragestellungen, es gibt einen sehr bekannten Test, das ist die 2010er Variante, da kannst du dir vorstellen, da hat sich ein bisschen was verändert. Das macht dann vielleicht auch nicht so einen super Eindruck, auch wenn es ein qualitativ hochwertiges Verfahren ist, musst du eben eigentlich beides haben.
Jetzt, wie stelle ich die richtige Frage sozusagen, als Nicht-Psychologe, was ein validiertes Verfahren ist?
Also ich würde immer gucken, wie alt ist die Norm, wie ist die Norm zusammengestellt. Der Vorteil von digitalen Verfahren ist ja Objektivität im hohen Maße gegeben, weil der Computer wertet immer gleich aus. Wie ist die Auswertung, wie ist die Interpretation des Verfahrens? Also kann ich damit auch verhältnismäßig einfach arbeiten? Habe ich das Gefühl dafür, dass das eben was ist, was auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, was aber eben auch diesen eignungsdiagnostischen Kriterien standhält und mir da eben auch entsprechende Unterlagen geben lassen.
Okay.
Also, aber jetzt muss man auch sagen, dass die meisten Anbieter, die eben in dem Azubi-Segment tätig sind, für die gilt das auch. Es gibt diese Persönlichkeitsverfahren wie den DISC oder sowas, für die gilt das halt nicht. Die haben mit Validität nicht viel zu tun. Ja, die werden im Azubi-Bereich auch eher seltener eingesetzt.
Gibt ja so den Unterschied zwischen Eignungsdiagnostik und Motivationsdiagnostik? Oder bin ich da, klär mich mal auf, oder?
Also ich bin nur zertifizierter Eignungsdiagnostiker. Die Eignungsdiagnostik geht aber natürlich über das Erkennen im Recruiting-Bereich hinaus, sondern auch, wenn es um Weiterbildung, Weiterentwicklung geht, Beförderung, auch dann zieht die Eignungsdiagnostik. Weil was machen wir ganz häufig? Wir befördern, also wir suchen jemanden mit Führungsfunktion. Dann wäre der eignungsdiagnostische Ansatz wirklich zu gucken, wer kann führen. Was machen wir? Wir befördern den, der gerade dran ist, ne? Oder der gute fachliche Kompetenz hat. Das heißt aber überhaupt nicht, dass der führen kann. Und dann kommt es häufig zu diesem, ne? Er kam wegen des Jobs und er ging wegen des Chefs. Und insofern ist die Eignungsdiagnostik mehr als das, sich nur mit dem Recruiting zu beschäftigen, was jetzt hier mein Schwerpunkt wäre, sondern auch, wer ist denn zukünftig für die Position geeignet? Wen entwickle ich wie? Auch da kann die Eignungsdiagnostik sehr hilfreich sein. Mhm. Und wie schon gesagt, es gibt eine gute DIN. Also ich bin ja jetzt auch nicht so ein großer DIN-Fan. Ne? Norm und ich sind jetzt auch nicht so. Aber da haben sich wirklich Wissenschaftler, Fachleute, Praktiker zusammengesetzt und haben wirklich mal alles das, was man aus der Forschung, aus der Wissenschaft weiß, so aufgeschrieben, dass es auch wirklich ein guter Leitfaden ist, woran ich mich orientieren kann. Der ist vielleicht ein bisschen sperrig zu lesen, das haben deutsche Normen ja so an sich, aber es ist wirklich ein sehr guter Hinweis und eine sehr gute Orientierung, wie ich halt wirklich zu sicheren und auch vorhersagekräftigen Entscheidungen kommen kann.
Also eine DIN für Eignungsdiagnostik, ne? Ja?
33430 hat einen geilen Nummer. Die kann man sich super merken, finde ich.
Ja, werden wir auch verlinken, so dass ihr da nicht so lange suchen müsst. Ja, Felicia, hast du noch einen Hack?
Nee, also an sich würde ich sagen, vorher Gedanken machen, gutes Anforderungsprofil, Anforderungsprofil mit Verhaltensankern, also beschreiben, was verstehe ich unter Kritikfähigkeit, was verstehe ich unter Teamfähigkeit, das auch in den Stellenanzeigen oder auf der Karriereseite entsprechend zu nutzen, dann auch wirklich zu gucken, mit welchem Instrument messe ich denn welche dieser vorher festgelegten Kriterien. Ja, sowas wie Kreativität kannst du nicht gut in einem Test messen, da musst du irgendeine andere, ne, eine Aufgabe oder im Gespräch eher sowas. Also es gibt Eigenschaften, die kann man super in einem Test erfassen, andere weniger. Möglichst auch gucken, dass man jede Eigenschaft nicht nur einmal erfasst, sondern mehrfach. Und sich dann aber auch nach diesen Entscheidungen richten. Natürlich im Endeffekt, und das ist auch die Eignungsdiagnostik, sagt ganz klar, wir sagen, wer geeignet ist. Die Entscheidung bleibt immer beim Unternehmen. Es kann gute Gründe geben, dass ich sozusagen auf Platz 1 den habe, der super geeignet ist, und auf Platz 2 oder 3 den habe, wo ich sage, ah, das ist aber ein Cookie oder ein Mickey, ne, also ein Mitarbeiterkind, der hat eine engere Bindung ans Unternehmen, der ist aber auch geeignet und ich entscheide mich eben für Nummer 3 und nicht für Nummer 1. Aber ich weiß eben, der hätte die Hürde geschafft und der ist geeignet, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und auch die Menschen, die an Vorstellungsgesprächen teilnehmen, zu sensibilisieren, dass wir Vorurteile haben. Sich vielleicht einfach auch mal vorher zu unterhalten, was sind denn unsere Glaubenssätze, ja. Wir haben diese Glaubenssätze auch in unserem White Paper stehen, dass man sich da mal so die typischen, die ich immer höre. Und dann komme ich halt auch wirklich zu einer sicheren und stärkeren Entscheidung.
Ja, herzlichen Dank. Schön, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Es hat mir viel Freude gemacht. Dankeschön. Ja,
danke, mir auch. Und wenn ihr die heutigen Hacks aus unserer heutigen Folge nochmal nachlesen wollt, einfach auf hrm.de. Wie immer findet ihr sowohl die Hacks als Checkliste als auch nochmal die Zusammenfassung und natürlich auch den Kontakt zu Felicia Ulrich. Ja, Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.